Lasst uns mal auf das Bewährte konzentrieren und vor allem die einfachen Dinge richtig machen. Die einfachen, die Basics richtig machen und man hat schon einen Riesenschritt gemacht. Kommunikation wird immer der Schlüssel sein, solange wir mit Menschen arbeiten.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Niklas Dietrich wurde am 9. Januar 2025 in Frankfurt aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Cheftrainer sprechen. Anselm Küchler und ich sind heute in Frankfurt und treffen hier am DFB-Campus auf einen der Athletiktrainer unserer Nationalmannschaft, Niklas Dietrich. Niklas, erstmal vielen Dank für deine Zeit und Bereitschaft, dich mit uns zu treffen und über die Rolle des Athletiktrainers und die Beziehung zum Trainer auszutauschen. Anselm, fit bist du? Wie fußballfit du bist? Die Frage lasse ich mal so ein bisschen im Raum stehen, aber auch du sitzt auf jeden Fall gerade etwas aufrechter als sonst. Wahrscheinlich hat das mit der Aura des Athletiktrainers im Raum zu tun, oder?
Ich gebe mir Mühe. Ja, ich versuche heute sozusagen immer gerade da zu sitzen, ja, und einen guten Eindruck zu hinterlassen, weil Dennis Fußballfitness, glaube ich, ist gerade nicht auf dem besten Level vorhanden. Könnte besser sein, ja, würde ich mal sagen.
Kann sich auch wiederentwickeln vielleicht.
Ja, ich bin ja noch jung. Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Nein, ich freue mich total, dass wir heute mit einem absoluten Experten seines Gebiets zusammensitzen. Und auch das ist ja sozusagen das erste Mal, dass wir mit einem Athletiktrainer in unserem Podcast sprechen. Und das Feld ist ja sowas von groß und so interessant auch für einen Cheftrainer und natürlich auch wichtig. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir gleich eintauchen.
Niklas, tauchen wir mal direkt ein und machen das zu Beginn erst ein bisschen allgemeiner. Und zwar die Frage an dich aus Sicht des Athletiktrainers. Was macht denn einen guten Trainer aus?
Also erstmal hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen über die Perspektive des Athletiktrainers in der Zusammenarbeit mit dem Trainer sprechen darf. Ich glaube, dass der Trainer mittlerweile ein extrem schwieriges Anforderungsprofil hat, weil die Staffgröße sich über die Jahre, wenn nicht sogar verdoppelt hat. Ich glaube, dass der Trainer daher unglaublich viele Informationen bekommt, unglaublich viele Informationen filtern muss, teilweise auch übersetzen muss, da die unterschiedlichen Disziplinen unterschiedliche Sprachen sprechen, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist es eine sehr anspruchsvolle Arbeit für mich. Und ich glaube, dass ein guter Trainer genau in diesen Bereichen Kommunikation, Übersetzung, aber natürlich dann, wenn wir Richtung Platz schauen, Erklärungsfähigkeit, Vermittlungsfähigkeit, Vermittlungskompetenz haben muss, um entsprechend den Spielern eine Aufgabe oder eine taktische Aufgabe mitzugeben. Aber natürlich auch ein Gefühl für die Spieler zu haben. Also man merkt schon, es sind unglaublich viele Themen, die auf einen Trainer einprasseln und die ein Trainer mittlerweile beherrschen muss, um entsprechend konstant auf einem hohen Level arbeiten zu können.
Und auf dem hohen Level haben wir verschiedene, viele Experten, das hast du gerade schon gesagt, der große Staff. Und in eurem Bereich hier bei der Nationalmannschaft seid ihr zu zweit. Ihr werdet auf der Homepage vom DFB als Athletiktrainer geführt. Man hört ja immer sehr viel von Performance, Head of Performance. Teilweise geht es in die Richtung Co-Trainer, Athletik. Wie siehst du diesen Bereich und wie würdest du dich denn bezeichnen?
Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil es keine wirklichen Definitionen für Positionen gibt. Wenn wir in den englischen Bereich gucken, dann ist dieses Thema Head of Performance, was eigentlich dann eher so der Leiter einer Abteilung ist. Natürlich kann man das verstehen, weil es mittlerweile ganze Abteilungen gibt, die sich im Verein damit beschäftigen. Es gibt Vereine, die mittlerweile 3 bis 4 Fitnesstrainer, Athletiktrainer, nennen wir es jetzt einfach mal in dem Kontext Athletiktrainer, haben Reha-Trainer, Präventionstrainer, es gibt mindestens 4 bis 6 Physiotherapeuten, es gibt eine medizinische Abteilung, es gibt einen Datenanalyst, der sich nur mit physischen Daten auseinandersetzt, der Diagnostik macht und dieses Team muss natürlich in gewisser Weise zusammengeführt werden. Deswegen gibt es schon lange im englischsprachigen Bereich diese Bezeichnung Head of Performance. Ob diese Bezeichnung jetzt richtig ist, weil die Performance am Schluss Fußballspielen ist und wir uns ja eher mit Dingen beschäftigen, die die Basis schaffen oder sagen wir mal eher Support schaffen, um damit die Spieler gut Fußball spielen können. Aber das Fußball Head of Performance, wenn man es ganz genau nimmt, und das sagt mein Kollege Kruno Banovcic auch immer, der ja in der Ausbildung tätig ist, ist das eigentlich der Trainer. Jetzt sind die Begrifflichkeiten aber so, deswegen verstehen wir unter Head of Performance eigentlich so die leitende Position in einem großen Team. Bei der Nationalmannschaft ist es natürlich so, dass wir zwei Fitnesstrainer sind. Wir haben kein wirkliches Reha-Training, außer wir nehmen wirklich mal zu einem Turnier jemanden mit, der vielleicht gerade aus einer Verletzung kommt, den man nur aufbauen muss. Das übernehmen wir natürlich schon, aber es gibt ja keinen Reha-Prozess. Die Präventivarbeit wird und die Fitnessarbeit wird auch im Club gemacht. Wir nehmen also durch die Kommunikation mit dem Club nehmen wir die Programme auf. Wir führen das Ganze fort. Ich glaube, in der Nationalmannschaft und vor allem in der Arbeit zwischen mir und meinem Kollegen Kruno ist es so einfach und so, wir ziehen so an einem Strang, dass man da niemanden braucht, der jetzt vorne weggestellt ist oder das Ganze nochmal überblickt. Natürlich kümmern wir uns zusätzlich noch um andere Themen. Das bedeutet natürlich den Connect zum Thema Ernährung in Verbindung mit unserem Koch Anton Schmaus. Wir haben im Hintergrund hier an der Akademie noch eine Ernährungsberaterin, die Annalena van der Velden, die da auch einwirkt, zumindest was die Inhalte angeht. Wir haben einen Datenanalyst von Katapult dabei, aber eigentlich ist das Team funktioniert so gut und schon so lange, dass man da jetzt keine leitende Position für einen riesen Staff auffahren müsste. Deswegen nennen wir uns einfach Fitnesstrainer. Ich glaube, das ist auch gut, eine flache oder Athletiktrainer. Es ist einfach eine flache Hierarchie und wir kommunizieren beide auf gleicher Ebene dann auch in den Sitzungen, sind in allen Sitzungen beide mit dabei, haben beide den Connect zur medizinischen Abteilung. Weil wir natürlich viel reisen, kann man nicht immer überall sein. Deswegen ist gut, wenn einer von uns eine Information aufschnappt, die direkt weitergeben kann, wir die dann an die Trainer nochmal weiter vermitteln können und so weiter. Also dass das schnell und unkompliziert ist und sich keiner da irgendwie fühlt, als würde man ihm auf die Füße treten.
Sehr viel Kommunikation, wahrscheinlich dann auch vor allem bei euch, ne? Viele Punkte, die da eine Rolle spielen, nicht nur Eisenbiegen oder Kondition bolzen, du hast Ernährung gerade genannt. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, ging es auch viel um Schlaf, vielleicht auch nochmal als Thema. Anselm, Ankerpunkt dieser zweiten Staffel ist ja das Mut-Modell aus der Trainerausbildung. Mut steht hier für Mannschaft, Umfeld und Trainer- und Funktionsteam. Athletiktrainer sind hier natürlich im Bereich des Trainer- und Funktionsteams verortet. Wie schaust du auf die Beziehung Athletiktrainer oder Spezialtrainer und Mannschaftstrainer?
Ja, wir haben ja in den vielen vergangenen Folgen schon öfter darüber gesprochen, wie wichtig der Staff für einen Cheftrainer ist. Wir haben aber selten mit den Personen gesprochen und deswegen ist die Gelegenheit heute super. Und wir haben immer wieder betont, dass heutzutage ein Cheftrainer ohne seinen Staff viel weniger überleben könnte als in der Vergangenheit. Ja, die Staffs sind viel größer geworden, alles ist ein Stück weit komplexer geworden, es wird viel mehr gefordert, auch von allen Personen, die da beteiligt sind, natürlich auch von den Spielern. Und deswegen glaube ich, ist es essentiell, dass auch eine große Vertrauensbasis da ist zwischen den Personen. Und da wird mit Sicherheit Niklas gleich auch nochmal was dazu sagen können, weil man verbringt sehr, sehr viel Zeit miteinander. Der Cheftrainer delegiert ja in der Form ja auch gewisse Aufgaben dann auch weiter und muss natürlich auch sicher sein, dass dann die entsprechenden Personen das dann auch sehr, sehr gut leisten können. Und ich meine, klar, wenn wir jetzt über den DFB sprechen, dann weiß man, dass da die absoluten Experten dann auch sitzen in ihrem Bereich. Und genauso muss es aber ja auch in anderen Vereinen sein, die vielleicht auch niedriger spielen und Aufgabenteilung betreiben. Also ich denke, dass da diese Vertrauensbasis extrem wichtig ist und man halt dann auch einfach mal laufen lassen können muss, auch als Cheftrainer. Das ist ja echt eine schwierige Aufgabe, auch wenn man vielleicht manchmal dann als Cheftrainer das Gefühl hat, oh, jetzt würde ich aber doch gerne reingehen. Ja, das passiert ja auch oft genug in der Praxis. Also von daher natürlich eine elementar wichtige Aufgabe und Thema Vertrauen für mich Nummer eins.
Vertrauen entwickelt sich auch, baut sich auch auf. Niklas, du bist jetzt seit, ich glaube, knapp 9 Jahren hier beim DFB. Ne? Du warst ja vorher im Verein bei der TSG Hoffenheim und bei RB Leipzig. Nimm uns mal gerne mit in deinen Alltag. Vielleicht können wir das mal strukturieren in vor einer Maßnahme, während einer Maßnahme und danach. Was treibst du eigentlich den ganzen Tag?
ich finde es gut, die Struktur einfach mal durchzugehen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Vor einer Maßnahme ist bei uns wieder das Thema Kommunikation eigentlich am größten. Das bedeutet, wir sammeln Informationen und das in der Kommunikation mit den Vereinen. Das bedeutet, wir kontaktieren alle Vereine mit einer Standardnachricht, die kennen die mittlerweile schon, aber auch natürlich dann 1:1 am Telefon, um über Spiele Informationen zu bekommen. Das bedeutet, wir sammeln Belastungsdaten. Ich glaube, jeder kennt das mittlerweile mit den GPS-Sendern, die Jungs und Mädels auch auf dem Rücken tragen. Die Vereine sammeln diese Daten. Während der Nationalmannschaft haben sie diese Daten nicht. Dann sammeln wir diese Daten und wir spielen die an den Verein, beziehungsweise der Verein spielt Daten an uns, weil sonst könnten wir eigentlich gar nichts mit diesem System anfangen, weil man natürlich keine Vergleichsdaten hat. Und in diesen kurzen Zeiträumen lässt sich da eigentlich auch nicht wirklich viel sehen, wenn man nicht bestimmte Baselines hat, Wissen über das, was die Spieler trainiert haben, was sie vorher gemacht haben und so weiter. Das Gleiche passiert dann auf der isolierten Fitness-Ebene, möchte ich es mal nennen. Das bedeutet, wir bekommen dann Informationen über die Kraftprogramme, über die Präventivprogramme, die die Spieler gewohnt sind zu machen und probieren die dann auch in die Trainingseinheiten zu übernehmen. Das heißt nicht, dass wir nie selbst irgendwas trainieren, weil es geht ja auch immer um Mannschaftsgefüge. Deswegen wechseln wir solche Dinge natürlich auch ein bisschen ab, probieren dann allgemeinere Programme einfach mal im Sinne der Mannschaft gemeinsam durchzuführen, einfach um auch dieses Mannschaftskonstrukt in unserem Bereich auch ein bisschen näher zusammenzubringen, weil es nicht nur auf dem Platz Spieler aus unterschiedlichen Vereinen sind, die irgendwie auch dann zusammenarbeiten müssen auf dem Platz, sondern auch drumherum. Deswegen teilen wir das natürlich ein bisschen auf. Aber generell probieren wir natürlich, die Dinge des Vereins weiterzuführen. Weil eins ist klar, die Jungs haben einen ganz klaren Plan. Und im Endeffekt ist das wie Gewohnheit. Das sind wie Gewohnheitstiere. Und wenn wir jetzt was komplett anderes machen würden, anders trainieren, mehr trainieren oder weniger oder sonst was, dann würde das keine Balance geben. Natürlich ist der eine aus dem Verein das gewohnt, der andere das. Und man muss Kompromisse machen. Aber es geht immer darum, trotzdem dieses Level für jeden irgendwie anzupassen und auszubalancieren. Und das geht nur über eine sehr gute Kommunikation vor der Maßnahme.
Ich stelle mir das mit sehr großem Aufwand vor, ja, wenn man da 25 Spieler hat und dann mit jedem Verein kommuniziert dazu. Ist der Aufwand noch größer, wenn ihr dann einen Spieler dabei habt, der das erste Mal in der Nationalmannschaft dabei ist?
Ich würd eigentlich sagen, nicht wirklich, weil man hat dann vielleicht einen neuen Verein. Man muss ja auch immer überlegen, man kommuniziert gar nicht mit so vielen Leuten, wenn man sich einfach mal anschaut, wie viele aus welchen Mannschaften zusammengestellt werden. Ist das ja nicht die ganze Bundesliga, mit der wir kommunizieren, sondern ein paar Vereine plus ein paar ausländische Vereine und das war's dann. Und dann sind das auch oft einfach die Vereine, wo natürlich die Nationalspieler dann am Schluss bleiben oder hinwechseln, mit denen wir dann schon sehr lang kommunizieren. Das muss man natürlich auch ehrlich sagen. Da gibt es natürlich einen Zusammenhang. Vereinzelt kommen dann neue dazu, aber das ist eigentlich auch kein Problem. Diese Kommunikation ist relativ einfach herzustellen und bis jetzt gab es auch noch nie eine Situation, wo ein Verein da nicht kooperativ war, weil wir auch probieren, natürlich den Verein gegenüber alles offen zu legen, alles zu zeigen. Und ich glaube, es ist immer ein Geben und Nehmen. Ich glaube, wenn das immer nur ein Nehmen wäre von unserer Seite, wird das schwierig. Aber wir probieren natürlich auch viel zurückzugeben, zurückzuspielen, damit die Vereine dann auch entsprechend die Spieler nach der Maßnahme wieder eingliedern können.
Ist das so ein Prozess, den ihr vornehmt, wenn Julian den Kader jetzt bekannt gegeben hat? Oder seid ihr eigentlich dauerhaft auch im Austausch mit den Clubs über so diesen erweiterten Kreis der Nationalspieler?
Wir sind eigentlich schon in gewisser Weise dauerhaft in Kontakt. Das ist kein extrem regelmäßiger Kontakt, aber wir nutzen Möglichkeiten, wie wenn eine Mannschaft hier zum Auswärtsspiel bei Frankfurt ist, dass man sich hier mal mit jemandem trifft, dass man sich mit den Athletiktrainern austauscht, dass wir mal Vereinsbesuche machen. Also ist unterschiedlich. Wir sagen jetzt nicht, wir müssen jede zweite Woche den und den anrufen, sondern es ist eigentlich mittlerweile so eine Community, dieser Fitness- und Athletiktrainer, die sich ganz gut versteht. Und das ist schön, weil das war vor, sagen wir mal, 10 Jahren noch nicht so. Ja, da gab es viel Geheimnistuerei, man wollte nichts verraten. Mittlerweile ist sehr viel transparent, man hilft sich untereinander. Da ist eine schöne Community entstanden, die wir auch regelmäßig hier beim DFB zusammenholen. Also wir haben diese Meetup-Formate, nennen wir das. Zweimal im Jahr gestaltet sich das schon immer sehr schwierig, aber mindestens einmal im Jahr treffen wir uns alle hier am Campus für einen Tag und probieren über aktuelle Themen zu diskutieren. Da geht es aber auch oft um die Kooperation nochmal zwischen DFB und den Vereinen. Da geht es aber auch um inhaltliche Themen, also unterschiedlich. Und ich glaube, das ist einfach das Geheimrezept in Anführungsstrichen, dass man einfach da einen guten Kontakt hat, dieses Netzwerk pflegt, die Leute auch einlädt, mit den Leuten kommuniziert, um dann auch entsprechend gut über die Spieler und Spielerinnen zu kommunizieren.
Sind das Informationen, du sprichst von der Community, die erstmal unter euch bleiben, oder hat das der Mannschaftstrainer oder die Mannschaftstrainer, wie ist der Austausch so in diesem Zeitraum auch unter euch, oder ist das erstmal Athletiktrainer zu Athletiktrainer?
Das ist Athletiktrainer zu Athletiktrainer. Das passiert beispielsweise mit unserem Doc, dem Jochen Hane, der kontaktiert von der medizinischen Seite. Wir haben aber mittlerweile auch eine Verletzungsdatenbank, die ständig aktualisiert wird. Wir haben ganz banal gesagt eine Datenbank, wo alle Spielminuten erfasst werden. Also wir kriegen jede Woche ein Update, wer wie viel gespielt hat, wann er ausgewechselt wurde und so weiter, um einfach so zu sehen, ob er im Belastungsschema ist, ohne tiefer in die Informationen gibt. Also es gibt ein bisschen was Automatisiertes mittlerweile, was wir erhalten. Und dann eigentlich immer so auf der gleichen Ebene, wobei natürlich im Verein die medizinische und die athletische Abteilung sehr, sehr eng zusammenarbeiten natürlich und das bei uns auch so ist. Deswegen werden die Informationen auch oft ein bisschen vermischt und wir werfen die dann eigentlich mit dem Jochen Hane dann zu Beginn der Maßnahme oder schon etwas früher natürlich, wenn es um eine Kadernominierung geht, die vielleicht fraglich ist, natürlich zusammen.
Du hast gerade auch den Austausch untereinander angesprochen, auch mit den Vereinen. Da stellt sich für mich dann immer die Frage, wie unterschiedlich arbeiten die Clubs in Deutschland, wenn es rund um athletische Aspekte geht. Wir schauen ja auch immer gerne ins Ausland, schauen, was machen andere, was kann man besser machen. Wie würdest du das bewerten? Wie unterschiedlich agieren die Vereine in den Dingen, die sie tun?
Die Frage ist, wie unterschiedlich kann man noch agieren? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, weil sich natürlich Dinge einfach ähneln, ne? Das Thema ist mittlerweile über Jahrzehnte bespielt. Der Fitnesstrainer hat sich etabliert in dem gesamten Konstrukt und auch die Arbeit. Es gibt von Nation zu Nation Unterschiede, das sehen wir immer wieder. Also der spanische Ansatz im Fußball-Fitness-Training ist doch bisschen anders als zum Beispiel der holländische, wie er gelehrt wird, oder auch in Deutschland haben wir ja eine sehr starke Dichte an sportwissenschaftlichen Instituten und dadurch natürlich auch eine sehr wissenschaftliche Perspektive, teilweise sehr isolierte Diagnostikperspektive, die hier viel stärker durchgeführt wird als zum Beispiel in England. Also ich kenne kaum englischen Verein, der Laktattestung macht, wahrscheinlich Liverpool, weil Jürgen Klopp da eine Zeit lang war und die Leute dabei waren. Aber sonst ist das in England nicht sehr verbreitet. In Deutschland macht das jeder Verein. Also es gibt schon Unterschiede. Was daraus entsteht am Ende, ich glaube, da gibt es weniger Unterschiede. Man hat nur eine bestimmte Zeit, eine Mannschaft vorzubereiten. Man hat nur einen bestimmten Zeitrahmen. Die Übungen werden sich nicht extrem unterscheiden, weil man auf wissenschaftlicher Ebene mittlerweile weiß, okay, Hamstring-Verletzungen, die und die Übungen sind präventiv, so wird man die irgendwo in sein Programm integrieren. Man weiß, Sprinten ist präventiv, also wird man über GPS-Daten gucken, dass die regelmäßig sprinten. Das sind so ein paar einfache Boxen, die man abhaken kann. Und ich glaube, da wird sich dann weniger unterscheiden. Aber wie gesagt, von Nation zu Nation unterscheidet sich es dann ein bisschen deutlicher, aber wahrscheinlich auch nicht in der Übungsauswahl. Wenn man jetzt isoliert in den Gym guckt, dann werden die Übungsauswahlen, die werden nicht grandios unterschiedlich sein, weil es da einfach auch Basics gibt.
Ja, ich finde es sehr interessant. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie viel Cheftrainer grundsätzlich wissen in diesem Bereich. Und ich habe für mich eigentlich so als Erfahrung mitgenommen, dass Cheftrainer in diesem Bereich rund um Konditionstraining, rund um Athletiktraining eher, ich sage jetzt mal, Schwächen haben als in anderen Bereichen, wenn sie nicht Sportwissenschaft studiert haben. Mittlerweile haben wir ja sehr viele Trainer, die Sportwissenschaft studieren, deswegen auch in dem Bereich sehr, sehr gut ausgebildet sind. Was würdest du sagen, hat sich dieser, also die Bedeutung des Athletiktrainers, also auch die Bedeutung deiner Person in den letzten Jahren vielleicht dann sogar nochmal vergrößert? Oder war der Athletiktrainer eigentlich vor 10 Jahren schon genauso bedeutend, wie es heute ist?
Ich muss erstmal hinterfragen, wie bedeutend er wirklich ist. Du sagst sportwissenschaftlich. Ich glaube, dass ich bin immer noch fest davon, also ich mag Wissenschaft, und um eine gute Kollegin zu zitieren, sie sagt immer, sie findet Wissenschaft enorm wichtig, aber Wissenschaft ist richtig scheiße, wenn man sie nicht übersetzen kann in die Sprache aller anderen. Und vor allem auf den Platz, in die Realität übersetzen kann. Die meisten Studien dieser Welt kann man nicht in den Fußball übersetzen, weil dann würden wir keinen Fußball mehr trainieren, dann würden wir irgendwas anderes trainieren und uns auf irgendeinen kleinen Faktor spezialisieren, der am Schluss aber im Gesamtkonstrukt Fußball wahrscheinlich gar nicht so relevant ist. Also wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, eine Hundertstel schneller zu machen, das ist ein Riesenaufwand ab einem bestimmten Alter und hat wahrscheinlich, ich sage wahrscheinlich, weil ich nicht sehe, bin, keine Auswirkung. Deswegen, worauf fokussiere ich mich? Was möchte ich mit wem vielleicht noch entwickeln und was vielleicht nicht? Ne? Also wo, und da wird es extrem individuell. Ich glaube, die sportwissenschaftliche Perspektive müssen die Trainer gar nicht haben. Viel wichtiger ist, dass man die gleiche Sprache spricht. Das bedeutet, mein Anspruch wäre an die Fitnesstrainer, eine Sprache, ihre wissenschaftliche oder ihren wissenschaftlichen Background ein bisschen zur Seite zu legen und die Sprache zu sprechen, die der Trainer versteht. Und das kann banal und einfach sein. Ich glaube nicht, dass man sich mit wissenschaftlichem Vokabular irgendwie eine Position sichern muss oder zeigen muss, was man gelernt hat. Das zweifelt niemand an, dass man ein Studium gemacht hat und sich unglaublich viel Zeit geopfert hat und so weiter. Das setze ich einfach voraus. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man es schafft, dem Trainer die Sprache nachzukommen. Ich bin mir heute zum Beispiel, und das war früher anders, gar nicht mehr so sicher, dass der Trainer da viel, viel mehr von verstehen muss. Weil der hat so viele andere Themen. Dieser Informationsstrom vom Fitnesstrainer zum Trainer, der muss richtig übersetzt sein vom Fitnesstrainer. Und der Fitnesstrainer, mein Anspruch ist auch, den Fußball zu verstehen, um es vielleicht in einer besseren Fußballsprache, und da spreche ich, glaube ich, meinem Kollegen aus dem Herzen, in Fußballsprache sowas erklären zu können. Kurz, knapp, einfach, damit sofort eine Handlung daraus passiert und man nicht 10 Stunden erklären muss, was damit gemeint ist.
Guck mal, Anselm, ist richtig Balsam für meine Seele. Ne? Dir fällt auch nie auf, dass ich Sportwissenschaften studiere. Vielleicht, weil ich anders mit dir sprechen kann. Oder es gar nicht selber anders kann.
Das stimmt, aber es ist super nett, dass du mich wieder daran erinnerst, weil dann können wir jetzt auch mal Fachgespräche führen.
Das führen wir mit Niklas vielleicht weiter. Da sind wir an der besseren Adresse. Niklas, jetzt haben wir über die Zeit vor einem Lehrgang gesprochen, vor einer Maßnahme. Jetzt kommen die Spieler zusammen, ihr kommt alle zusammen. Wie geht's denn dann weiter mit all den Daten, mit den Profilen, die ihr gesammelt habt? Wie geht denn die Planung?
Also wir waren noch gar nicht fertig mit der Planung. Die Planung ist ja auch noch vor der Maßnahme, deswegen beende ich mal kurz vor der Maßnahme noch. Vor der Maßnahme ist es natürlich auch wichtig, mit dem Trainerteam dann in Kontakt zu treten, diese Informationen natürlich zu übermitteln. Das kann einmal aus medizinischer Perspektive sein, dass man einen Spieler vielleicht etwas hat, wo man sagt, der kann vielleicht die Woche gar nicht richtig trainieren, gar nicht richtig spielen. Besteht dann die Möglichkeit, da muss die Abschätzung vom Doc her, ob das möglich ist, ob er den Prozess so sieht, ob wir das umsetzen können während der Maßnahme und ob das einen Benefit für uns gibt. Also kann das schon eine Auswirkung auf die Kadernominierung haben.
Hast du solche Spieler gerne dabei? Macht das was mit euch? Also ist das ein extra Aufwand? Hältst du das für eine gute Idee? Wahrscheinlich vor allem, um einen gestandenen Profi bei der Mannschaft zu haben, zusammenzuführen, so die Truppe zusammen zu haben, weil wenn jemand nicht komplett leistungsfähig ist für den Platz, ist es ja per se erstmal nicht ideal.
Natürlich ist das nicht ideal, weil eine Nationalmannschaft sehr wenig zusammen trainiert. Und diese Zeiten, in denen man zusammen auf dem Platz steht, muss man einfach nutzen können. Andererseits gibt es natürlich auch ganz viele unserer Spieler sind einfach wichtig fürs Team. Ne? Nach der EM hatte sich eigentlich auch ein richtiges Team zusammengefunden. Ne? Also was passiert, wenn man dann wieder zwei weglässt, zwei neue dazu und so weiter. Das sind natürlich Dinge, mit denen beschäftigt sich der Cheftrainer natürlich auch auf dem ganz intensiv. Und mehr Aufwand, das stört mich jetzt nicht, weil ich den Job eigentlich auch ganz gern mache und auch gern, genau wie Kruno, auch gerne mit Spielern individuell auf den Platz gehe. Das ist wunderbar. Ich muss aber auch sagen, für mich ist da ganz wichtig die Einschätzung des Mediziners, weil der Jochen Hane, der arbeitet seit Jahrzehnten bei Bayern München und auch seit, glaube ich, auch 9 oder sogar 10 Jahren bei der Nationalmannschaft. Wir haben ungefähr gleich angefangen. Und das ist einfach Vertrauen. Wenn er sagt, aus dem medizinischen Standpunkt kann das funktionieren, wir werden aber so und so viele Tage individuell trainieren und dann wird er bei der Mannschaft dabei sein und der Trainer sagt, das brauche ich, den will ich dabei haben, das hilft uns, dann ist das gar keine Frage. Dann machen wir das natürlich mit Freude und mit Spaß an der Sache und haben dann den Spieler auch dabei. Bei einer Meisterschaft ist es natürlich so, wenn die Perspektive gar nicht da ist, dann ist es natürlich auch schwierig, jemanden mitzunehmen, der wahrscheinlich nicht fit wird. Und dann ist es immer eine Abschätzung des Cheftrainers, ob er diese Charaktere dabei haben möchte, ob er den Spieler dabei haben möchte, ob es ihm reicht, wenn der vielleicht erst zum möglichen Viertelfinale. Das sind ganz viele Fragen, mit denen sich natürlich dann auch mit den Informationen, die wir geben, der Cheftrainer beschäftigen muss. Ne? Was ist möglich? Was kann er machen? Braucht er ihn? Sieht er da eine große Chance drin oder auch nicht?
Wie oft kommt es da auch mal zur Reibung? So im Trainerteam, dass man dann auch mal vielleicht sogar einen Ticken mehr als diskutiert, vielleicht auch mal dann wirklich Meinungsverschiedenheiten in Kernthemen hat zu Spielern? Oder ist man da immer einer Meinung?
Da wird schon diskutiert oder auch mal hinterfragt. Aber wenn jemand eine klare Meinung äußert, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Verletzung geht, dann ist die klare Meinung unseres Docs natürlich entscheidend. Und er übernimmt auch die Verantwortung, auch gegenüber dem Trainer, wobei ich auch sagen muss, die Trainer, die ich jetzt bei der Nationalmannschaft kennengelernt habe, da hätte niemand gesagt, nee, ich überstimme dich, Doc, der spielt, obwohl er vielleicht medizinisch nicht in der Lage ist. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich glaube, das gibt's auch kaum noch. Ich weiß es nicht. Ich muss natürlich auch sagen, ne, Champions League Finale und ein Spieler sagt, aber ich schaffe das und die Situation, in die möchte ich mich jetzt nicht reinversetzen, kann bestimmt sein, aber in der Art habe ich das noch nicht erlebt, dass der Trainer dann overruled und sagt, nee, der spielt jetzt. Und die Empfehlung, oder ich glaube, das ist ja genau das Vertrauen, was wir angesprochen haben. Entweder man hat das Vertrauen und sagt, okay, ich vertraue euch, ich vertraue der Meinung und dann machen wir das so. Oder wir haben halt das Vertrauensproblem in Anführungsstrichen. Das ist aber, glaube ich, mittlerweile, ihr habt ja auch gesagt, der Staff, der Trainer ist auch abhängig vom Staff, in Anführungsstrichen. Deswegen glaube ich, ist das kein so großes Thema, zumindest nicht bei der Nationalmannschaft.
Wenn ihr jetzt in der Planung noch seid und den Kader zusammen habt, die Daten gesammelt habt, wie geht es dann weiter auch in der Kommunikation mit dem Trainerteam?
Sieht so aus, dass wir eigentlich im Vorfeld auch schon ohne den Kader stellen wir Julian einen sehr groben Plan der Woche zusammen. Und das kann total einfach sein. Das ist eigentlich ein simples Ampelsystem. An welchem Tag kann man Vollgas geben? An welchem Tag kann man gemäßigt trainieren? An welchem Tag sollten wir vielleicht regenerieren oder frische tanken? Dazu dann so ein paar Informationen wie ein kleineres Spielfeld, größeres Spielfeld, möglich an den Tagen, so Geschichten, ne? Weniger Sprints, mehr Sprints. Und Julian kann das sehr gut abschätzen und nimmt diese Informationen und bastelt dann auch schon relativ früh, bevor Kadernominierung, den kompletten Trainingsplan für die Woche. Das bedeutet, der komplette Trainingsplan mit Übungen und allem steht. Das heißt nicht, dass das immer so funktioniert, weil wir wissen selber, dass auch am Tag des Trainings plötzlich einer morgens aufstehen kann und dann das Training vielleicht oder am Training nicht teilnehmen kann. Und das ist dann auch fein, weil ich glaube, irgendwo geht es auch um Improvisation. Und da ist Julian beispielsweise ein Trainer, der sich auch niemals beschweren würde. Der bastelt dann seine Übungen um und fertig. Also es ist sehr adaptiv und sehr, sehr schnell in der Anpassung.
Also legt ihr die Belastungsparameter so ein bisschen vorher fest? Julian sattelt den Fußballinhalt dann nochmal drauf und dann besprecht ihr und sagt, ja, so müsste das passen.
Genau, wir kriegen dann nochmal die Rückmeldung, wie diese Spielformen sind und welche Spielformen. Und daraufhin probieren wir ihm dann nochmal so ein bisschen eine Rückmeldung zu geben zu den Belastungsnormativen. Also im Sinne, wie lange spielen wir es, wie viel davon spielen wir. Das unterlegen wir auch immer mit diesen GPS-Daten, wie viel an welchem Tag möglich sind. Also setzen da so ein paar Grenzen. Die werden am Anfang jetzt nicht so fokussiert betrachtet, aber dann, wenn wir sagen, okay, wir wissen jetzt, was wir trainieren, okay, wenn wir das so und so lang spielen, dann kommen wir ungefähr auf die und die Distanzen, auf die und die Sprintmeter und so weiter, und dann können wir das so ein bisschen hochrechnen und müssen eigentlich auch nicht an den Inhalten irgendwie rumschrauben, sondern es gibt dann bestimmte Minutenzahlen, die gespielt werden, um dann entsprechend ungefähr auf diese Belastungswerte zu kommen.
Also das ist eine Planung wie bei uns, oder?
Super ähnlich, aber ist die Frage, wer jetzt mehr der Cheftrainer und wer der Athletiktrainer ist?
Du kannst der Chef sein, wenn dir das lieb ist.
Denk drüber nach.
Ich sehe mich dann auf dem Platz so als Trainer und denke mir so, ja, wir haben alles vorgeplant, wir machen viermal 1,5 Minuten oder so und dann läuft der Ball und dann denkst du, nee, ich kann jetzt nicht aufhören, wir müssen hier noch weiterspielen. Kennst du diesen Satz so, ein Tor machen wir noch.
Genau, letztes Tor entscheidet. Ja, genau.
Und auch das, 8-4 steht. Auch das würde ich überhaupt nicht hinterfragen, weil ich glaube, ja, es ist auch immer eine Gefühlssache. Ne? Und egal wie viel Daten und wie viel Werte wir erheben, ob diese eine Minute dann diesen Ausschlag gibt, ne? Das ist eh ein Riesenfragezeichen. Ne? Und vor allem kommt es ja dann auch auf die Situation der Mannschaft. Haben die gerade Bock? Haben die gerade einen richtigen Zug? Macht das gerade Spaß? Dann ist es auch klar, dass man sowas dann auch mal noch laufen lässt, ne? Und das natürlich auch ausspielt. Und diese 2-3 Meter, die dann mehr oder weniger zustande kommen, die sind in dem Setting dann nicht wichtig.
Wie ist eure Rolle dann während des Trainings?
Während des Trainings eigentlich relativ simpel. Wir machen vor jedem Training so eine Art Präventiveinheit. Manchmal machen wir das zusammen, einfach um dieses Teamsetting zu haben. Manchmal geben wir den Jungs einfach den Freiraum, ihre Programme zu machen und begleiten das Ganze nur, weil sie natürlich auch Gewohnheitstiere sind. Aber manchmal will man ja auch diesen Verbund. Dann gibt es noch ein separates Warm-up auf dem Platz, wobei wir da dann immer probieren, auch schon den Ball zu integrieren, auch ein bisschen was am Ball zu machen, meistens so ein bisschen aufgeteilt zwischen Ballarbeit und mehr athletischen Inhalten. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, wir haben keine gezielten athletischen Inhalte, sondern machen so ein bisschen Abwechslung da rein, weil wir natürlich jetzt nicht sagen, jeden Dienstag machen wir exakt das und das, weil wir sehen uns ja nur eine Woche. Ne? Im Turnier kann das anders sein, aber bei einer Maßnahme geht es mehr darum, vielleicht auch mal Abwechslung zu schaffen, vielleicht mal mit einem Lachen ins Training zu starten. Also gibt es mehrere Faktoren, die man einfach beachten kann. Was wichtig ist, sie müssen natürlich dann ready sein, um in die ersten Übungsformen zu gehen. Und dann geht das Training los. Und wir machen schon ein Live-Tracking. Das bedeutet, wir gucken natürlich auf die GPS-Daten. Und wir haben auch schon Entscheidungen danach getroffen, dass wir gesagt haben, wir hören auf oder nicht. Aber es ist auch viel Auge. Und das ist immer das, man kommt nach so einer Übung zusammen, es gibt jeder seinen Eindruck. Dann guckt man noch auf die Daten und dann sagt man, okay, ganz normal weiter, wir sind im Plan, passt alles so. Oder man sagt, komm, lass mal ein bisschen anpassen, lass mal da eine halbe Minute die Sequenzen kürzer spielen oder länger spielen. Oder wenn ein Trainer sagt, ich möchte jetzt das hier weglassen und die nächste Übung lieber ein bisschen länger spielen. Absolut kein Problem, kann man eigentlich immer wunderbar abpassen. Da kommt es nicht auf den Meter an, ne, sondern das ist ein Gesamtbild, was wir haben. Und dieses Gesamtbild probieren wir irgendwie in dem Training abzubilden. Und im nächsten Training wollen wir weniger abbilden, mehr abbilden. Aber da kommt es nicht auf den Meter an, weil wenn wir danach gucken müssten, müssten wir jede Vorbelastung aus dem Verein auch immer exakt mit einbeziehen, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr als Team auf dem Platz stehen.
Welche Auswirkungen hat die Art und Weise des Spiels des Trainers auf eure Arbeit während der Woche, während des Jahres? wenn du vielleicht jetzt auch auf Vereinsarbeit schaust?
Ich finde, das hat eine Auswirkung, aber vor allem in der Belastungssteuerung, also in der Planung des Ganzen. Man sieht ja oft bei Trainerwechseln, ne, wenn der eine eher passiv gespielt hat und der nächste will Pressing spielen, dann ist das eine Umstellung in dem gesamten Trainings- und Belastungssystem der Spieler. Das bedeutet, in der Vorbereitung muss man sicherlich ein bisschen das Ganze vorbereiten, probieren, das etwas progressiver aufzubauen, um zu gucken, dass sie relativ schnell daran adaptieren. Ne? Also es gibt ja banale Beispiele. Ich glaube, als Guardiola zu Bayern kam, gab es mal eine Zeit lang etwas erhöhte Problematiken in den Adduktoren, weil die plötzlich im Training halt, jetzt bitte nagel ich mich nicht auf die Zahl fest, aber wahrscheinlich doppelt so viel Pässe gespielt haben. Dieses einfach viel mehr Ballbesitz, viel mehr Positionierung im Ballbesitz und so weiter trainiert haben. Als Kloppo zu Liverpool gekommen ist, gab es auch ziemlich viele Verletzte, weil natürlich die waren nicht gewohnt, dieses Spiel, dieses Umschaltspiel zu spielen. Und das ist gar kein Vorwurf oder gar kein, das kann man auch bewusst machen. Ne? Also vielleicht war das auch eine bewusste Entscheidung, das Training aber knallhart so durchzuziehen und sich dann peu à peu die Leute dazu zu holen, die dann auch so funktionieren und die fürs Spiel richtig sind. Das kann und mag ich nicht beurteilen, aber man sieht, dass so ein Wechsel von Spielideen schon was bewirken kann. Bei uns jetzt speziell ist es ja eher das Thema, die Jungs kommen zu uns und spielen ja vorher die meisten englische Wochen, haben hohe Belastung, haben eine große Belastungsresistenz. Da achten wir weniger drauf. Was für uns immer so ein bisschen interessanter ist ein Positionswechsel, weil das natürlich ungewohnte Position, anderes Belastungsprofil, da gucken wir natürlich schon drauf. Jetzt könnte ich natürlich das beste Beispiel nennen, Jo spielt bei Bayern den Sechser und bei uns ein Außenverteidiger, aber Jo ist natürlich auch das Paradebeispiel eines extrem resistenten Fußballers. Da muss ich mal kurz auf den Tisch klopfen. Deswegen gab es da nie Probleme in der Umstellung, wobei wir da auch immer trotzdem drauf geschaut haben, wie verändert sich die Belastung und dann auch immer geguckt haben, ob man ihn da ein bisschen schonen muss, ein bisschen rausnehmen muss, aber das geht bei Jo eh nicht, weil er trainingssüchtig ist und das ist auch gut so und das ist sein Charakter und das macht ihn aus und deswegen passt das auch so.
Erinnert mich ein bisschen an Dennis.
Tatsächlich mich an
Chris. Jungen Jahren.
Ja, ich bin aber nicht Trainingsweltmeister wie Christoph Kramer.
Naja, das stimmt.
Aber schönes Beispiel, wenn man natürlich viel trainieren will und dann auch so resistent ist, dann glaube ich auch, dann kriegt man das schon gewuppt, dann auch so einen Positionswechsel zu machen. Du hast gerade gesagt, während die Einheiten laufen, klar, ihr seid in der Erwärmung, ihr seid so ein bisschen in der Kontrolle auch, was die Daten angeht, macht ihr auch fußballspezifische Inhalte. Also sagen wir mal, es geht nachher in eine Spielform. Wir spielen in 11 gegen 11. Ihr habt aber einen Kader von 26 Mann. 2, 3 können nicht. Also geht ihr dann vielleicht in individuelleres Ersatztraining auch, in irgendwelche Abschlussformen oder so? Oder seid ihr da gar nicht so drin, weil die Co-Trainer das machen?
Wir haben natürlich mit Sandro einen Top-Co-Trainer. Jetzt die Situation, die du ansprichst, ist natürlich so, wenn wir ein großes Spiel machen, dann will der Co-Trainer natürlich auch gucken, ne? Weil alle Co-Trainer gucken natürlich, weil da geht es um taktische Abläufe, da geht es um Sachen, die man beobachtet, einzelne Spieler. Da geht es ja dann vielleicht schon um die Aufstellung für das nächste Spiel. Deswegen ist das klar. Falls das mal der Fall ist, und das bei einer Meisterschaft passiert das ja dann schon auch immer, dann sind wir natürlich dafür da, auch mal einfache Abschlussformen mit den Jungs zu machen. Ich möchte natürlich jetzt aber auch sagen, wir werden keine taktischen, verrückten Formen mit denen machen. Das ist die Aufgabe des Trainers, da würden wir uns jetzt auch nicht einmischen. Ich glaube, ehrlicherweise, dass Julian auch sagen würde, hier, wenn wir ihm das zeigen würden und er es gut finde, würde er sagen, macht's. Aber das würde ich auch niemals machen, ohne es vorher abzustimmen. Ob das jetzt eine Abschlussform ist, ob die dann ein kleines Runde oder ein bisschen Eck spielen und so weiter. Natürlich übernehmen wir das. Wenn einzelne Spieler vielleicht mal noch was machen wollen, und das kommt bei Meisterschaften dann auch mal vor, dass einer vielleicht weniger spielt, will dann nur separat was machen, dann ist das schon so, dass wir uns natürlich auch Drills ausdenken, weil das kommt natürlich auch daher, dass wir den Reha-Prozess, ich damals im Verein, Kruno auch, diesen Reha-Prozess oft begleitet haben. Und da geht es ja auch um Integration auf dem Platz und dann positionsspezifisch verschiedene Situationen zu stellen, auch mit Ball oder positionsspezifische Abläufe in diese Übungen zu bringen. Das ist dann definitiv auch möglich und das können wir auch umsetzen. Aber gesamttaktisch oder auf eigene Faust irgendwelche Fußballübungen zu machen, die dann vielleicht am Schluss noch konträr sind zu dem, was der Trainer sagt, das würden wir nicht machen. Also es läuft immer alles in Abstimmung, aber den Ball dürfen wir schon auch dabei haben.
Sonst würden die Spieler auch meckern wahrscheinlich. Ja. Dann wäre es nicht mehr so freudvoll.
Ne? Gut, ich glaube, wenn man sie Eck spielen lässt, sind sie zufrieden.
Aber das ist ein gutes Stichwort, das mit dem Meckern, weil so in der alten Denke ist ja der Athletiktrainer so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der Krampus, ja, unter den Trainern, ne, so stelle ich es mir gerade vor, der so auf den Platz kommt mit schwerem Gewicht oder Felix Magath hat auch seine Medizinbälle dabei, das ist so die alte Denke. Wenn man jetzt aber heute hinschaut, dann ist ja so, dass ihr ja auch oft sehr individuell mit den Spielern arbeitet und deswegen voraussichtlich auch eine enge Beziehung auch zu den Spielern aufbaut. Ist das auch etwas, was euch im Trainerteam womöglich dann sogar auch wertvoll macht, auch weil ihr eben so eine enge Bindung zu Spielern aufbaut?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass es im Verein noch intensiver ist, wegen der täglichen Arbeit und einer sehr intensiven täglichen Arbeit. Aber auch bei der Nationalmannschaft ist das schon so. Ich glaube, unsere Rolle ist manchmal gar nicht so einfach in der Kommunikation in beide Richtungen. Also wenn ich an einen Verein denke, kann ich mich an Situationen erinnern, wo ein Spieler, der zum Beispiel unzufrieden war, sich komplett bei einem im Kraftraum nach dem Training ausgeheult hat. Und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern es ist vertrauensvoll gemeint, weil diese Stimmung oder diese Emotion dann zu filtern und vor allem die Worte, die manchmal benutzen, zu filtern und dem Trainer zumindest zukommen zu lassen, dass er unzufrieden ist oder dass man vielleicht mal mit ihm sprechen könnte oder kommunizieren sollte, das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Weil die Spieler uns gegenüber schon das Vertrauen haben und auch mal Dinge sagen, die sie wahrscheinlich einem Trainer oder Co-Trainer so nicht sagen. Und das dann entsprechend zu filtern, um natürlich die Informationen irgendwie weiterzugeben, ohne zu hetzen oder irgendwas zu machen, was das Vertrauen zum Spieler verletzt, ist gar nicht so einfach. Aber ich sag mal, im Verein hat man auch oft diese Position, so ein bisschen Hobbypsychologe, und ich sage es echt als Hobby, weil ich würde mich nie als Psychologe bezeichnen, weil ich mit Top-Leuten auch schon zusammengearbeitet habe, die natürlich viel mehr können. Aber ich glaube, es ist immer ein offenes Ohr zu haben. Das ist, glaube ich, so zu sprechen, Vertrauen aufzubauen, ein offenes Ohr zu haben und das dann zu filtern und natürlich in diesem Mannschaftskontext natürlich auch irgendwie ans Trainerteam zu spiegeln, ist glaube ich, schon eine Aufgabe, die wir haben.
Herausfordernd, glaube ich, auch Einzelschicksale dann so ein bisschen mitzunehmen, zu bewerten und auch zu überlegen, ja tatsächlich, sage ich jetzt was weiter, weil du ja vor allem das Vertrauen zum Spieler nicht verlieren willst. Ne?
Absolut. Und das muss man natürlich auch filtern, weil wenn ich mir überlege, so Situationen kommen oft zustande. Im Verein hat man Spieler, die dann nicht spielen. So, jetzt spielen die einmal nicht, alles okay, zweimal nicht, auch noch alles okay, drei, vier, fünfmal nicht. Und die Stimmung ist... Das sind Jungs, die wollen spielen, die wollen Fußball spielen, die sind Profis geworden, weil sie den Sport ja auch lieben. Und dann kommt irgendwann eine Phase, wo das einfach auch für die Spieler unerträglich ist, nicht zu spielen. Und dann muss man mit denen natürlich kommunizieren, mit ihnen umgehen. Und der Cheftrainer, und das ist absolut richtig, hat ja oft diesen Blick aufs Gesamte und sieht dann vielleicht nicht, wo er wann kommunizieren muss. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da auch immer wieder diese Brücken schlagen.
Wenn es um Kommunikation geht, dann springen wir auch gerne zum Generationenthema über. Du schmunzelst schon. Was für Beobachtungen machst du da und wie kannst du es auch als Athletiktrainer, auch in der Rolle, wie du sie gerade beschrieben hast, also auch mit den Menschen sehr, sehr viel im Austausch zu sein? Wie schaffst du es da, jeder Generation in Anführungsstrichen gerecht zu werden?
Boah, jeder Generation gerecht zu werden, so habe ich das eigentlich noch nie so richtig in Betracht gezogen. Also so habe ich nie darauf geguckt, weil ich immer irgendwie probiere, so diesen Fußballer zu sehen. Ne? Und die Fußballer, das ist im Endeffekt auch eine gewisse Population, würde ich mal sagen, mit gewissen Charakteren, unterschiedlichen Charakteren. Und dann geht es eigentlich um den Einzelnen, gar nicht um die Generation. Wenn man mich jetzt fragen wird, was hat sich verändert? Ja, klar. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger im Geschäft. Wenn jetzt da die ganz, ganz jungen Hüpfer zur Nationalmannschaft kommen, dann reden die manchmal über Sachen, die ich noch nie gehört habe. Aber ich glaube, das geht uns allen so. Ja. Ne? Und, aber andererseits ist es auch immer auch schön für uns, ne? Weil wir bleiben ja auch irgendwie up to date, auch mit den neuen Generationen, die da ranwachsen. Ich möchte gar nicht sagen, dass da irgendwas besser oder schlechter war, weil ja oft gesagt, ja, früher war es besser oder die können das nicht mehr, früher konnten sie das. Ich glaube, dass sich insgesamt das System, und ich glaube, dann machen wir jetzt wahrscheinlich ein viel zu großes Fass auf, natürlich auch verändert hat durch Social Media, durch die Bewertung, die diese jungen Menschen jeden Tag ertragen müssen, der man sich auch nicht entziehen kann, haben die, glaube ich, schon ein schweres Standing, bestimmt auch mal ja, Dinge, mit denen sie zu kämpfen haben, was sich sicherlich auf ihre Persönlichkeit, auf ihre Charaktere, aber auch auf ihr Leben drumherum einfach auswirkt. Ne? Und ich glaube, dass die Generation, die unter diesem Druck steht, vielleicht noch enger, besser begleitet werden könnte, Unterstützung braucht, Schutz oft braucht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, da kommen wir, glaube ich, jetzt. Das geht, glaube ich, zu weit.
Biegen wir ab.
Stopfen wir den Korken ins Fass vielleicht wieder und kommen zurück zum Fußball, zum auf dem Platz, zum Spiel. Gerne, Niklas. Jetzt haben wir über das Training schon gesprochen. Wie sieht's denn am Spieltag dann aus? Kruno spricht, glaube ich, gerne immer von Frische auch. Und die Spieler frisch auf den Platz zu schicken. Wie macht ihr das und was spielt da alles eine Rolle?
Frische bedeutet eigentlich in dem Fall auch wieder die Muster zu kopieren, die sie vom Training und von der Vorbereitung auf ein Spiel aus ihren Vereinen gewohnt sind. Mittlerweile hat sich das sehr stark etabliert, dass man eigentlich 2 Tage vor dem Spiel keine Ermüdung mehr summiert. Das bedeutet, man trainiert nicht mehr im roten Bereich, weil man weiß, dass das zu einer Ermüdung führt, zu entsprechenden Folgeerscheinungen und dass man dann im Spiel nicht 100% abrufen kann. Das hat sich aber etabliert. Die meisten Vereine machen 2 Tage vorm Spiel, also 3 Tage vorm Spiel richtig viel, damit sie dann danach schön runterfahren können. Dann gibt es ein Abschlusstraining, das ist so mittlere Intensität. Und dann geht man ins Spiel. Und ähnlich probieren wir das auch zu gestalten, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, dann frisch ins Spiel zu gehen. Was aber auch ganz wichtig ist, ist vorher. Das bedeutet, bei der Nationalmannschaft ist ja so, wir kommen zusammen und die Spieler haben an unterschiedlichen Tagen vorher gespielt. Das bedeutet, ein paar am Freitag gespielt, ein paar Samstag, ein paar Sonntag. Und kommen dann aber montags zur Nationalmannschaft, Sonntagabends oder montags. Und dann ist natürlich klar, dass die Sonntagsspieler auch gleiche Regel, 2 Tage nach dem Spiel sollte auch keine erhöhte Ermüdung generiert werden. Das bedeutet, nicht direkt an dem Montag, sondern an dem Dienstag können einige, die Freitag und Samstag gespielt haben, natürlich schon wieder voll trainieren, einige aber nur bedingt trainieren. Und dann, das ist ganz wichtig und für uns, dass wir uns auch daran halten, damit wir keine Ermüdung aus dem Spiel dann über die Woche mitziehen. Das bedeutet, banal gesagt, wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, voll zu regenerieren, bevor sie bei uns trainieren und wir wollen sie frisch ins Spiel schicken. Das sind eigentlich ganz einfach ausgedrückt die Regeln, die es gibt. Und alles dazwischen probieren wir zu nutzen, um zusammen zu trainieren.
Welche Rolle, du hast gerade schon gesagt, ihr habt einen Koch, der achtet sicherlich darauf, dass es nicht immer Fritten und Currywurst gibt, das ist klar. Wir hatten das Thema Schlaf gerade zum Beispiel, also Ernährung, Schlaf. Worauf achtet ihr dann noch so? Und ist es wahrscheinlich vor allem individuell wieder zu sehen, was der jeweilige Spieler braucht, oder?
Ja, sehr individuell. Viele der Spieler beschäftigen sich mit dem Thema Ernährung. Da muss man überhaupt nichts machen. Die wissen, was sie sich holen, wo sie es holen, was sie brauchen. Wir probieren trotzdem Ansprechpartner zu sein. Das bedeutet, wenn jemand auf uns zukommt, probieren wir entweder zu vermitteln mit unserer Ernährungsberaterin, die hier in der Akademie tätig ist, oder probieren selber entsprechende Informationen dann weiterzugeben oder das Netzwerk zu bedienen, damit wir da Hilfestellung geben können. Vor Ort können wir jetzt beispielsweise Thema Ernährung, probieren wir einfach die Grundlagen zu stellen. Das bedeutet eine qualitativ hochwertige, ausgewogene Ernährung und am besten so, dass jeder was findet. Das bedeutet breit gefächert, hohe Qualität, Ernährung so zu timen, dass es auch funktioniert und entsprechend gut fürs Training ist. Natürlich wird dann mal an Tagen, wo wir viel trainieren oder zwei Tage vor dem Spiel, wo wir ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu nehmen, wird dann vielleicht im Verhältnis mehr davon am Buffet platziert, einfach um die Möglichkeit zu geben, das auch entsprechend dann aufzufüllen. Wir haben auch eine entsprechende Nahrungsergänzung vor Ort. Das ist natürlich basic. Und alles, was die Vereine darüber hinaus machen, bitten wir die Vereine dann auch mit den Spielern direkt abzusprechen, damit die Spieler das dann auch wissen und das bei entsprechenden Dopinggeschichten auch angeben können. Unsere Sachen sind natürlich entsprechend komplett durchgetestet und so weiter und die bieten wir als Grundlage an. Es ist aber nicht viel, sondern nur wirklich das, wo wir sagen, okay, das ist der Grundstock und alles andere kann dann der Verein darüber hinaus noch mitgestalten. Natürlich in Kommunikation mit uns, weil wir das natürlich wissen müssen. Thema Schlaf, klar, da fokussieren wir uns drauf, weil wir ja irgendwie auch eine reisende Mannschaft sind. Ne? Und Reisen haben immer was mit Stress zu tun, das hat immer was mit umständlich zu tun, das hat immer was mit zusätzlichem Load zu tun, weil das belastet einfach zusätzlich. Und wir haben uns so ein bisschen auf das Thema fokussiert, weil im Endeffekt gibt es zwei Dinge, die validiert sind in der Regeneration und das ist Schlaf und das ist Ernährung. Fertig aus, dann brauchen wir gar nicht länger zu diskutieren. Natürlich gibt es Maßnahmen, die auch helfen, kurzfristig Verbesserungen herbeizuführen, ob wir jetzt über Eisbäder oder sonstiges reden. Aber wenn man die Literatur zusammenfasst, ist regenerativ all das, was dem Menschen gut tut. Das bedeutet komplett individuell. Das, was mir in dem Moment gut tut, das ist erholsam für mich. Und die Dinge, die man nicht diskutieren kann, Ernährung und Schlaf, probieren wir natürlich zu beeinflussen. Ob das jetzt ein Hotel ist, dass wir gucken, dass die Zimmer zu verdunkeln sind, dass die Lichtquellen vielleicht nicht zu stark sind, dass man die Fenster öffnen kann. So Geschichten, also banale, einfache Dinge, die wir als Basic schon mal geben oder dann als Informationsvermittlung, wenn wir hatten vor der EM21 hatten wir so einen Workshop mit der Anna West, das ist eine Kollegin, die im Bereich Schlaf und Regeneration sehr bewandert ist, die dann so ein bisschen Screening gemacht hat, den Jungs nochmal Tipps gegeben hat, wie sie nach dem Spiel vielleicht besser in den Schlaf finden können und so weiter. Also wir probieren auch Informationen zu vermitteln.
Ich wollte gerade eigentlich eine andere Frage stellen, aber jetzt möchte ich doch wissen, was sind denn da so 1, 2, 3 Tipps für den Schlaf nach so einem Spiel? Hast du welche auf Lager?
Also erstmal, ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft ist, und man muss dazu wissen, dass nach einem späten Spiel können 90% der Spieler nicht direkt einschlafen. Das hat mit unterschiedlichsten Dingen zu tun. Stresshormonausschüttung bis unters Dach. Danach vermehrtes Nachdenken, Grübeln, das Mind nicht runterbringen zu können, um es mal mit den englischen Begriffen zu sagen. Da geht es natürlich um das Flutlicht, die Lichtstrahlung, dass man danach dann natürlich isst, weil Essen ist eigentlich nicht gut für den Schlaf, aber andererseits müssen wir die Speicher auffüllen. Also es beißt sich alles und man muss damit den Frieden machen, dass man vielleicht an dem Tag einfach nicht so gut schläft. Also das ist erstmal, ich glaube, die Akzeptanz dafür, dass das ein Abend oder eine Nacht ist, wo man nicht sofort einschläft, das muss man erstmal haben, weil sonst macht man sich ja sowieso verrückt. Also erstmal diese Akzeptanz zu haben und dann Dinge auszuprobieren, die vielleicht helfen könnten. Und das ist individuell. Ich mache ein einfaches Beispiel. Ein Spieler, der damit Probleme hatte, der hat einfach nur angefangen, nach dem Spiel, wenn er im Hotel war, das Handy wegzulegen, um da keine Stressfaktoren mehr zu haben, dann heiß zu duschen, Das hat den Hintergrund, dass beim Schlafen fällt die Körpertemperatur langsam ab, bevor wir in den Schlaf wegdriften. Also das suggeriert dem Körper, jetzt geht's in den Schlaf. Wenn wir heiß duschen, fahren wir die Körpertemperatur hoch. Wenn wir rauskommen, fällt die langsam ab und das simuliert dem Körper eigentlich genau diesen Zustand oder diese Bewegung in den Schlaf. Und der hat dann einfach das Licht ausgemacht nach der heißen Dusche, sich ins Bett gelegt und konnte immer besser einschlafen dadurch. Das sind banale Dinge, einfache Dinge. Das kann auch sein, dass man vielleicht versucht, die Gedanken rauszuschreiben, wenn die einen beschäftigen, sie wegzulegen symbolisch, um dann vielleicht besser schlafen zu können. Also es können einfache Dinge sein, aber man muss, glaube ich, auch, man darf sich keinen Stress machen, weil das ist einfach Fußball und die Uhrzeiten, wie wir spielen, ist nicht darauf ausgelegt, perfekt schlafen zu können. Und trotzdem, wenn man es schafft, eine Stunde mehr zu schlafen, eine Stunde mehr Tiefschlaf zu bekommen, ist das ein Riesen-Benefit für die Regeneration. Deswegen kann man sich schon damit beschäftigen, man sollte sich aber nicht verrückt machen.
Danke.
Schau, als wir heute Morgen gesprochen haben, Anselm, ich habe alles falsch gemacht. Ne?
Ich habe auch daran gedacht. Im Hotel.
So spät Koffein, schön fettig gegessen noch, Handy daneben, Glotze an.
Ja, du könntest einen Guide schreiben, wie macht man es nicht. Ja?
Ja, oder ich fand gut, was du gesagt hast, vielleicht meinen Frieden damit zu machen, dann auch einmal nicht gut zu schlafen, ist aber gar nicht so hoch zu hängen. Ne? Dann ist so fürs persönliche Mindset, ja, dann komme ich schon damit klar.
Ja, so kann man das machen. Man soll es nicht jeden Tag so machen.
Ich muss auch nicht jeden Tag auf Tour mit Anselm. Schade eigentlich, oder?
Also ich hätte das Gegenteil jetzt gesagt.
Okay, da sprechen wir nochmal drüber. Niklas, wenn das Spiel vorbei ist, haben wir gerade schon drüber gesprochen, oder sagen wir, die Maßnahme ist tatsächlich vorbei. Wie geht's dann für euch weiter? Also ihr wollt ja, ihr bekommt die Spieler vom Verein und sicherlich ist euer Ansinnen auch, die Spieler vernünftig dem Verein wieder zu übergeben, oder?
Genau, das ist für uns natürlich extrem wichtig. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, und das kann mal passieren und das ist leider auch schon passiert, weil Verletzungen natürlich auch super multifaktoriell sind. Da kann man auch nicht immer sagen, manchmal passieren Verletzungen. Jeder probiert, die mal tot zu analysieren, wo kamen die her, und am Schluss, also nach hinten in die Vergangenheit lässt sich immer toll analysieren. Komischerweise schaffen es die wenigsten in die Zukunft, beziehungsweise man weiß es nicht, ob es dann überhaupt passiert wäre. Also es ist immer schwierig, das zu analysieren. Aber trotzdem ist es für uns das Schlimmste, in Anführungsstrichen, jemanden zurückzuschicken, verletzt, ne? Und dem Verein damit jemanden zu geben und zu sagen, ja, tut uns leid, der fällt jetzt für euch aus. Das ist für den Spieler super, super unglücklich, das ist für den Verein super unglücklich. Deswegen ist natürlich der Anspruch auch mit diesen zwei Trainingsprinzipien, wir lassen sie voll regenerieren und wir probieren sie frisch ins Spiel zu schicken. Das ist, glaube ich, wenn wir das gewährleisten, haben wir dem Verein gegenüber natürlich auch entsprechend Rechnung getragen. Wir gehen danach wieder in die Kommunikation, die ist etwas einfacher. Wir haben bei den Meetups zum Beispiel abgefragt, welche Informationen ihnen am wichtigsten sind. Das sind zum größten Teil die GPS-Daten. Und wenn etwas auffällig war, gibt es noch eine nachträgliche Kommunikation, dann 1:1, Telefonat, wie auch immer. Aber damit sind die eigentlich dann auch schon zufrieden und können natürlich diese Dokumentationslücke füllen, die sie natürlich durch die Woche haben, wo sie keinen Einfluss auf die Spieler haben. Und das ist so die wichtigste Botschaft.
Und dann im Trainerteam auch, ihr für euch, ihr werdet ja wahrscheinlich auch nach jeder Maßnahme zusammenkommen und nochmal schauen, okay, hat das gepasst? Wie ist da die Kommunikation nochmal mit dem Mannschaftstrainer?
Ja, das ist eigentlich relativ entspannt. Wir kommen meistens digital zusammen mittlerweile, weil wir natürlich an unterschiedlichsten Orten runden. Aber da wird einfach nochmal, auch nach der EM gab es nochmal so eine kleine Runde. Julian spricht auch gern einzeln immer mal mit den Personen, wie so kleine Feedbackgespräche, was ich total wichtig und gut finde. Manchmal auch in der Gruppe, weil ich glaube, wir sind eine Gruppe, da kann man einfach auch Feedback ganz offen ansprechen. Das ist auch eine gute Kultur. Das finde ich sehr gut. Und dann kann man natürlich da entsprechend nochmal reflektieren oder auch seine Meinung kundgeben entsprechend.
Feedback ist auch ein Thema, über das wir sehr gerne sprechen. Du sprichst jetzt über Feedback, das womöglich du auch erhältst. Ist es aber auch so, dass ihr auch zum Beispiel dem Cheftrainer oder den Co-Trainern Feedback geben könnt?
Ja, definitiv. definitiv, und es wird auch eingefordert. Mhm. Allein die Situation, dass wir, als Julian angefangen hat, ist es ja auch immer ein Unterschied. Julian ist, ist immer noch ein junger Trainer, aber die meisten vergessen, dass er ein extrem erfahrener Trainer ist. Er hat unglaublich viele Trainerjahre auf dem Buckel, aber die natürlich alle im Verein. Und ich glaube, für ihn war das auch eine Umstellung, weil er natürlich ein unglaublich detaillierter Trainer ist, der über seine Trainingsarbeit im Verein unglaublich viel verändern kann, weil er eine sehr gute Vermittlungskompetenz hat in seinen Übungsformen, aber auch in seiner Vermittlung natürlich, in der persönlichen Vermittlung. Und musste dann hier natürlich auch erstmal lernen, dass wir halt sehr wenig zusammen sind, ne? Und das dann einfach zu gucken, okay, wie kann ich oder wie können wir das anders umstellen? Aber auch da ist er halt natürlich extrem anpassungsfähig und hat das unglaublich schnell umgestellt und dann Richtung EM auch einen extrem guten Kurs eingeschlagen. Sandro natürlich als Erfahrungscheftrainer, jetzt Co-Trainer, ehemaliger Spieler, natürlich auch noch vom Typ her auch, was auch gut ist, was der Truppe auch gut tut, Spielertyp. Natürlich gibt man da Feedback, ne? Und natürlich probieren, haben Krono und ich auch dann probiert, immer mal wieder zu sagen, ja, das ist okay oder das und das passiert bei einer EM oder bei einem Turnier, wenn man 2 Monate aufeinandersetzen müsste, muss man sich keine Gedanken machen, das sind normale Abläufe. Aber wie gesagt, ein Trainerteam adaptiert da extrem, extrem schnell, auch Benji Glück, der Co-Trainer, der mehr im Hintergrund arbeitet, der da immer eine gute Nase hat, auch fürs Team und ein gutes Auge für die Leute. Und so funktioniert das wirklich gut.
Sind viele, wenn man dich so sprechen hört, eigentlich banale Dinge, stellt man sich so vor. Du sprichst von Kultur und einfach zusammen sein in der Gruppe, den anderen auch zu hören. Und wir haben viel von Vertrauen auch gesprochen vorhin und Vertrauen, ihr dem Mannschaftstrainer gegenüber, er aber auch euch natürlich gegenüber. Wie baue ich das auf, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt?
Das ist, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, weil das ja auch im Verein eine Herausforderung ist. Vor allem im Verein, weil der Trainer viel öfter wechselt. Wie baue ich das auf? Ich glaube, es geht darum, transparent zu sein. Es geht darum, loyal zu sein vom ersten Moment an, weil ich glaube nicht, dass wir Positionen begleiten, die irgendeinem Trainer zu sagen haben, wie er seine Dinge macht. Weil ich glaube, es geht auch immer darum, der Cheftrainer trägt die Verantwortung am Schluss. Er hält den Kopf hin, wenn es eng wird. Und es geht darum, ein Gefühl zu vermitteln, dass das, was wir machen, ist nicht belehrend oder sonst irgendwas, das ist unterstützend. Wir probieren den Trainer und das Trainerteam zu unterstützen in allem, was wir machen und das auf allen Positionen drumherum. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist nicht nur Vertrauen, sondern Verständnis. Weil meistens verstehen wir die Menschen ja nicht. Kommunikation, allein verbale Kommunikation ist ein Sender-Empfänger-Problem, ein tägliches Problem.
Das kenne ich mit Ansehen.
deswegen spreche ich es an. Nein, aber das ist ja schon ein Riesen. Versteht man nicht? Versteht man, aus welchen Beweggründen irgendjemand irgendwas macht? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zu versuchen, jemanden zu verstehen. Und das ist gar nicht so einfach. Aber wenn man, glaube ich, das Gefühl vermittelt, dass man verstanden wird, dann ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, jemanden super zu integrieren in so ein System.
Das Gefühl hat man auch von außen zumindest, auch im Moment im Kreise dieser Nationalmannschaft, dass alle Bock haben, zur Arbeit zu kommen und das Bestmögliche für den Erfolg natürlich auch zu machen. Wir haben jetzt über teilweise grundsätzliche Themen gesprochen, Niklas. Lass uns nochmal versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu gucken, in die imaginäre Glaskugel, auch in Bezug oder in dieser Beziehung Athletik-Trainer-Trainer. Was siehst du auf uns zukommen, vielleicht auch auf den Mannschaftstrainer zukommen, nochmal in Bezug Athletik oder Kommunikation, irgendwelche Dinge, die du da antizipierst, auf die wir uns einstellen können? Oder sagst du, lass uns vielleicht auf das Bewährte auch mal konzentrieren?
Ich würde immer sagen, lasst uns mal auf das Bewährte konzentrieren und vor allem die einfachen Dinge richtig machen. Die einfachen, die Basics richtig machen und man hat schon einen Riesenschritt gemacht. Kommunikation wird immer der Schlüssel sein, solange wir mit Menschen arbeiten. Also wenn irgendwo ein Roboter auf dem Platz stehen, dann können wir nochmal sprechen. Aber dann bin ich auch raus, weil ich glaube, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Aber eigentlich ist die Arbeit im Fußball die Arbeit mit Menschen. Und deswegen ist das für mich das Riesenthema. Ich glaube, dass es immer darum geht, eine gemeinschaftliche Basis zu finden, was die Sprache angeht. Also gemeinsame Sprache zu sprechen, um schnell Verständnis zu schaffen. Für die Zukunft. Ich glaube, für die Zukunft, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass da nicht mehr so viel passieren wird. Wenn man jetzt mal rein aus dem athletischen Bereich sieht und dann auch in der Kommunikation zum Trainer oder Veränderungen, da müsste schon irgendwas passieren im Fußball, ne? Also entweder wir spielen noch mehr Spiele, dann wird die Ressource Mensch irgendwann ausgeschöpft sein. Dann kann es sein, dass wir mit 2 Kadern antreten können. Ich weiß zwar nicht, wer es finanzieren kann von den Bundesligisten und wer nicht, aber dann läuft man plötzlich mit 2 Kadern auf. Das wird sehr viel verändern in der Kommunikation, in der Dichte, mit den Menschen. Ja, wahrscheinlich auch wieder was in der Staffgröße. Weil ich glaube, dass die Ressource Mensch auch irgendwie ausgeschöpft ist. Man hört ja jetzt immer, dass die Spieler und auch Trainer sich immer weiter beschweren über die Spieldichte. Vor allem die international natürlich auf allen Hochzeiten tanzen, das ist klar. Eine Regeländerung. Regeländerung hat damals ja auch viel verändert, ob es jetzt einfach nur die Regelung, dass der Torwart nicht mehr Hand nehmen kann einem Rückpass, die hat ja unglaublich viel verändert, das Spiel verändert, ne? Und dadurch verändern sich vielleicht auch irgendwelche anderen Parameter und dann kann es passieren, ob man jetzt einfach rein und raus wechseln darf oder sowas, das wird das Spiel komplett verändern, die athletische Position verändern, natürlich auch die Kommunikation zum Trainer komplett verändern, ne? Ich glaube, es verändert sich nicht einfach nur die Situation zwischen 2 Personen in dem System, sondern entweder es verändert sich das System und dann verändert sich das komplette System und die Kommunikation in dem ganzen System. Oder wir bleiben dabei und machen erstmal die Basics richtig, solange alles so bleibt, wie es ist.
Anselm, so wie wir das auch versuchen, das Einfache richtig zu machen. Spannender Blick, glaube ich, auf ein Spezialthema, das aber extrem viel hergibt und unheimlich wichtig ist, ne?
Ja, total. Ich glaube, wir könnten auch noch länger sprechen und hier und da eintauchen. Man hat heute sicher einen Einblick bekommen, wie komplex dann doch auch alles ist. Ja, und ich fand es auch jetzt, wenn ich wieder in die Richtung Cheftrainer wechsle, auch wieder interessant, eben die Perspektive zu sehen, die du eben hast. Und du hast uns ja heute auch schön mitgegeben, wie viele unterschiedliche Aspekte eben auch der Cheftrainer beachten muss. Ja, und das hat man heute, finde ich, sehr, sehr gut mit auf den Weg gebracht bekommen. Und zu den Veränderungen ist mir nur der Aspekt eingefallen, dass wir ja auch, das ist natürlich bei der Nationalmannschaft Usus, aber in Trainerteams, die vielleicht kleiner sind, ja auch die Thematik haben, wie kann ich vielleicht eben meinem Athletiktrainer oder vielleicht auch meinem Torwarttrainer so ins Training integrieren, dass ich vielleicht noch mehr Manpower eben auch habe im Training. Ja, also zusammen im Trainerteam zu arbeiten, das ist jetzt nichts, was in der Zukunft erst auf uns wartet, das ist ja Gegenwart. Aber ich glaube, dass das schon auch eine Herausforderung in den ein oder anderen Clubs ist, die eben nicht so große Stäbe haben.
Niklas, mir jetzt wirklich viel Spaß gemacht mit dir. Ich fand es total kurzweilig. Echt spannende Einblicke. Und für mich ist immer schön, wenn ich früh einschalte und die Erwärmung auch sehe von der Nationalmannschaft und dich und Krune auf dem Platz dann auch nochmal sehe und man sich Gedanken macht, was passiert eigentlich im Hintergrund und gerade auch in Bezug zum Mannschaftstrainer und wie er kommuniziert. Hoffen wir alle das Beste für uns, für unsere Nationalmannschaft und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Danke für eure Zeit.
Wir hören uns wieder.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.